Auf der Suche nach Liebe. Wir Menschen lieben ja ganz viele Sachen. Und wir als Südhessen, oder als Hessen, nicht Südhessen, Mittelhessen, wir lieben Döner. Und wir sind, ich habe hier noch keinen Döner probiert, aber wir sind überzeugt davon, zumindest ich bin überzeugt davon, dass wir die besten Döner haben in ganz Deutschland. Vielleicht sogar der ganzen Welt, aber das so hoch will ich nicht gehen. Und aber als wir gehört haben, so am Freitagmorgen habe ich zum ersten Mal davon gehört, hier in Schwerin gibt es Fischdöner. Und das ist für uns eine ganz neue Welt gewesen. Okay, was ist das? Und wir lieben Döner, aber wir dachten, okay, wir machen mal eine ganz neue Erfahrung. Wir haben uns den ganzen Freitag drauf gefreut. Und dann haben wir uns den ganzen Samstag drauf gefreut. Und sind Samstag dann, haben uns einen Ort rausgesucht, wo wir gehen Fischdöner essen. Und sind dann da hingegangen und die Vorfreude war groß. Und dann haben wir den in der Hand gehabt und er sah wirklich lecker aus. Und die ersten Bissen haben auch wirklich geschmeckt. Aber dann, er hat immer gut geschmeckt, aber irgendwie wurde unsere Erwartung enttäuscht. Und ich will keinem zu nahe treten damit, aber wir haben nicht erwartet, dass der Fisch kalt ist. Also hat trotzdem geschmeckt, aber irgendwie hatte ich eher im Kopf, so einen heißen Backfisch da drin zu haben. Aber vielleicht, die Erwartungen wurden bei uns enttäuscht. Er hat trotzdem geschmeckt, aber irgendwie war es trotzdem so ein Gefühl von, schade. Wir haben reden heute über eine Geschichte von Jakob und auch von Lea. Und wir haben auch in dem Text schon gelesen, wo Jakob auch diesen Moment hatte. Er hat sich über etwas gefreut, er hat etwas geliebt, hat ein Objekt gehabt, das er, oder eine Person gehabt, die er wirklich liebt und wurde dann im Leben enttäuscht. Und wir wollen uns in drei Punkten einfach mal anschauen. Zum ersten Mal wollen wir sehen, wie Jakob in Erfüllung und Glück danach sucht, das Glück und nach Erfüllung und Glück sucht und das versucht in der Liebe zu finden und dafür alles tun würde. Er würde alles dafür opfern, um da seine Erfüllung, sein Glück zu finden in der Liebe zu Rahel. Und wir sehen im zweiten Punkt, wie Jakob und Lea darin Enttäuschung, Verlust und Schmerzen erleben. Mehr als nur ein Fischdöner. Das ist eine Kleinigkeit. Und im dritten Punkt schauen wir aber, wie Gott sich diesen verletzten Menschen in Liebe zuwendet. Jakob sehnt sich nach Erfüllung und nach Glück und sucht es in der Liebe. Wer die Geschichte von Jakob etwas kennt, weiß, dass Jakob nicht so der Lieblingssohn von seinem Vater war, von Isaac war. Da gab es Jakob und Esau, das war sein Zwillingsbruder Esau. Das war für ihn sicherlich nicht immer einfach, der weniger Geliebte zu sein. Und als der Vater alt wurde, wollte Esau seinen ganzen Segen Esau geben. Und Segen ist im alttestamentlichen Verständnis eine Art Kraft, die Glück, Erfolg, Fruchtbarkeit, Leben, Wohlergehen und Frieden gibt. Die Erfüllung, die nach der sich Jakob sehnt, die scheint er nicht zu bekommen. Und bei diesem Segen ist Gott der Geber, der durch den Menschen, dieser Segen wird von Er vermittelt von Gott durch Menschen. Und Jakob, der für seinen Vater schon immer der weniger Geliebte war, soll hier leer ausgehen. Jakob will nicht leer ausgehen und klaute sich durch eine List diesen Segen. Er hat sich so irgendwie als Esau ausgegeben und hat von diesem ganzen Segen bekommen. Aber anstatt Glück und Erfolg zu bekommen, musste er von zu Hause vor der Wut seines Bruders fliehen. Sein Bruder wollte ihn umbringen. Er hat ihn wirklich gehasst wegen dem, was er getan hat. Er hat nicht nur den Ort seiner Familie verlassen, sondern er hat sonst doch alles verloren. Er hat seine Heimat verloren, er hat seine Familie verloren, er hat seine Arbeit verloren, er hat seine ganze Identität verloren und hat da zu Hause eine kaputte Familie zurückgelassen. Und jetzt, wo er dann flieht und in der Wüste irgendwo rumschwirrt, weiß er, niemand kennt ihn. Was soll dieser Segen ihm bringen, wenn er doch alles andere verloren hat? So hat er sich das bestimmt nicht vorgestellt. Und er muss sich innerlich total unglücklich und total leer gefühlt haben. Das ist das Gegenteil von Segen. Wohin nun mit seiner Bedeutungslosigkeit? Wohin nun mit seiner Leere in seinem Herzen? Nach einer längeren Reise kommt er endlich an bei seinem Onkel in Haran. Jakob wurde da herzlich aufgenommen von seinem Onkel Laban. Dort hat er nun endlich einen Ort gefunden, wo er sich sicher fühlt. Er muss nicht mehr weglaufen. Er ist irgendwie wieder angekommen. Nachdem er einen Monat bei Laban gelebt hat und gearbeitet hat, kommt Laban zu ihm und wollte irgendeinen Vertrag mit ihm ausmachen. wie es nun weitergehen soll. Okay, wir sind irgendwie verwandt, aber wie soll es mit uns weitergehen? Und nun muss Jakob sich entscheiden, wie es für ihn weitergeht. Und in dieser Antwort von Jakob, in dem, wie es für ihn weitergehen soll, können wir wirklich etwas von seinem Herzen sehen. Worauf baut er, wenn er sein ruiniertes Leben, wenn er es wieder aufbauen muss? Wie geht er mit seinem Unglück um, dass alles andere als Segen aussieht? Wohin mit ihm und seiner inneren Leere? Und als Leser müssen wir kurz innerlich innehalten, bevor wir diese Antwort bekommen, was er wirklich haben will, weil der Autor noch einen wichtigen Einschub machen will. Wir lesen Vers 16 und 17. Laban hatte zwei Töchter. Die ältere hieß Lea und die jüngere hieß Rahel. Lea hatte glanzlose Augen, Rahel dagegen war außergewöhnlich schön. Und Jakob liebte Rahel. Uns werden hier zwei Schwestern vorgestellt. Das ist zum einen die ältere Schwester Lea und von der lesen wir, dass sie irgendeine Art von glanzlose Augen hat. Andere Übersetzungen sagen hier auch weiche und schwache Augen. Und hier kann man viel spekulieren, was das genau bedeutet. Man kann es nicht genau wissen. Aber in einer Welt, wo die meisten Frauen oder eine Frau normalerweise ein Kopftuch getragen hat, wo man nur das Gesicht gesehen hat, da sind Augen besonders wichtig. Da sieht man die Augen wirklich und die sind markant zu sehen und scheinbar hat sie wirklich einen Makel an ihren Augen gehabt. Sie war die weniger Schöne. Ob sie noch mehr Makel hatte, das weiß man nicht. Aber was hier ganz klar ist, Lea steht ganz deutlich im Schatten ihrer jüngeren Schwester Rahel. Von ihr wissen wir, dass sie eine schöne Figur hat, steht da, ein schönes Gesicht hat. Jakob ist sehr angetan von ihr. Er himmelt ihr Aussehen an, er himmelt ihren Körper an. Und da hat Jakob sich verschossen. Er war total verliebt, er war wortwörtlich dumm vor Liebe. Ich lese in Vers 18 und 20. Was macht er dann? Ich will 7 Jahre für dich arbeiten, wenn du mir deine jüngere Tochter Rahel zur Frau gibst. So arbeitete Jakob 7 Jahre, um Rahel zu verheiraten zu können. Und weil er sie liebte, verging die Zeit wie im Flug. Zum antiken Nahen Osten war es normal, dass die Familie des Bräutigams irgendeiner Braut zum Verlobung irgendeinen Brautpreis gibt. Wir lesen ja auch einige Kapitel vorher, dass sein Vater oder der Diener seines Vaters ganz viele Kamele und ganz viele Reichtümer gegeben hat. Aber Jakob hat ja nichts. Was soll er denn geben? Und dann schlägt er ihm vor, ich gebe dir 7 Jahre meiner Arbeit. Und das ist ein unglaublich hoher Brautpreis. Ein normaler Brautpreis war damals 30 bis 40 Schekel. Und bei einem Monatslohn von einem Schekel sind das vielleicht 3 bis 4 Jahre gewesen. Er sagt gleich, ich mache 7 Jahre draus. Mir ist alles egal, ich will nur diese Rahel haben. Er handelt nicht einmal. Er gibt alles, was er hat, dass er nur die Rahel haben kann. Man hört ja oft diesen Satz, sie heiraten jung und dumm. Jakob, der hier wahrscheinlich über 70 war, von dem können wir glauben, er heiratet alt und dumm. Diese 7 Jahre vergingen für ihn so schnell wie ein paar Tage. Rahel war sein Segen, Rahel war sein Glück, war sein Erfolg, war seine Zufriedenheit. Rahel war sein Alles. Nach 7 Jahren sagte er nun zu Laban, gib mir meine Frau und wirklich, es steht wörtlich, ich will mit dir schlafen. Hier ist ein Mann, der emotional und sexuell überwältigt ist von seinem Verlangen nach dieser Frau Rahel. Seine ganze Hoffnung auf Segen, auf Glück, auf Leben liegt auf dieser einen Frau. Jakob will seine innere Leere ausfüllen mit seiner maßlosen Liebe zu dieser Frau Rahel. Hermann Hesse, ein berühmter Autor und Denker des 20. Jahrhunderts, beschreibt Jakobs Innenleben, finde ich, zutreffend. Also er bezieht sich nicht auf ihn, aber er ist ein Satz, den er geprägt hat. Und er schreibt, Glück ist Liebe, nichts anderes. Wer lieben kann, der ist glücklich. Wenn du jemanden also hast oder hier etwas hast, das du so lieben kannst, dass es innerlich, das so sagt er, in die Regungen auslöst, ganz selbstlos, dann kannst du glücklich sein, weil du lieben kannst. Diese innere Leere wird gefüllt. Also ist Jakob hier überraschenderweise für den antiken Nahen Osten untypisch modern und romantisch. Die Liebe zu einer Frau kann wirklich Glücksgefühle hervorrufen und diese inneren Bedürfnisse stillen. Aber wir sagen ja heutzutage auch bei ganz vielen anderen Sachen, was wir lieben. Ich liebe Döner, ich liebe den Sport, ich liebe meine Freunde, ich liebe die Natur, ich liebe meine Familie und Punkt, Punkt, Punkt. Hier kann man ganz viele Sachen einfüllen. Also wenn der Mensch Glück sucht, so sagt Jakob und Hesse, dann sucht er ein Objekt, das er lieben kann. Und in dieser Liebe und suchen wir Glück. Aber das ist ja auch kein Problem an sich, Menschen oder irgendetwas, Sachen in Personen, wirklich auch Erfüllung und Freude und Glück zu suchen. Aber diese Suche nach Liebe und Glück kann auch bitterlich enttäuschen. Und sie kann wegfallen. Und so sehen wir das auch bei Jakob, als er am nächsten Morgen aufwacht. Und da von wirklich sehen, wie ein böses Erwachen bei ihm kommt. Es kommt zur Hochzeit. Am ersten Tag dieser Hochzeitsfeier, als es Abend und dunkel wurde, sollte die Frau zu Jakob gebracht werden. Es war typisch, dass die Frau bei der Hochzeit auch komplett verschleiert war. Also er hat sie wahrscheinlich nicht wirklich gesehen. Und Jakob hat sicherlich gut gefeiert. Das, worauf er 7 Jahre gewartet hat, passiert endlich. Er muss berauscht gewesen sein vor Liebe und wahrscheinlich nicht nur vor Liebe. Und nun wurde seine Frau zu ihm gebracht. Es war dunkel, sie war verschleiert. Er hat wahrscheinlich ab und zu tief ins Glas geschaut. Und getrieben von seiner Lust und von seiner, merkte er nicht mal, dass Laban nicht seine geliebte Rahel, sondern die ungeliebte ältere Schwester Lea zu ihm gebracht hat. Und er schlief mit ihr. Tragisch. Am Morgen, als es hell wurde und der Rausch ausgeschlafen wurde, kommt das böse Erwachen. Was für ein tragischer Morgen, oder? Nicht nur für Jakob, aber besonders auch für Lea. Und in derer beide Leben sehen wir gleich 2 Wahrheiten über die Liebe und über das Leben, das wir heute auch immer noch erleben und das schmerzhaft sein kann. Also erstmal zu Jakob. Das Objekt der Liebe ist nicht so liebenswert, wie erwartet. Jakob läuft sofort zu Laban und konfrontiert ihn. Was hast du mir angetan? Wieso hast du mich betrogen? Ich habe doch für dich gearbeitet, um Rahel zu bekommen. Und Labans Antwort ist sehr trocken. Wir haben in diesem Land nicht die Sitte, die Jüngere vor der Erstgeborenen zu verheiraten. Das muss für Jakob wie ein Schlag ins Gesicht gewesen sein. Dieser Mann, Jakob, der damals in diesen Raum gegangen ist, von dem blinden Vater in diesen dunklen Raum und so getan hat, als sei er Esau, als der ältere Bruder, von ihm Segen gestohlen hat. Und hier wird Lea, die als Ältere, in diesen dunklen Raum gebracht und musste so tun, als sei sie Rahel. Jakob wird hier mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Seine Vergangenheit holt ihn ein. All seine Hoffnung auf Glück durch Liebe fällt wie ein Kartenhaus zusammen. Was soll er nun machen? Und sein Onkel Laban ist wirklich schlau. Er weiß, wie verliebt Jakob in Rahel ist. Er würde ja alles tun, um sie zu bekommen. Und so bietet er seine Tochter nochmal an. Er ist ein eiskalter Kalkulator, ein eiskalter Businessman, der vor nichts zurückschreckt. Und dadurch sichert er sich hier weitere 7 Jahre eine gute Arbeitskraft. Und der verliebte Jakob lässt sich natürlich darauf ein. Er will doch seine geliebte Rahel endlich haben und arbeitet nun weitere 7 Jahre für ihn. Wir haben gesehen, dass die ersten 7 Jahre wie im Flug vorbeigegangen sind. Es wird in einem halben Satz erwähnt. Die nächsten 7 Jahre ziehen sich über einige Kapitel. Diese vergehen nicht mehr so schnell. Also durch Lea, die er nicht heiraten wollte, hat er eine Frau bekommen, die er nicht liebt. Und durch die zweite Frau hat er Streit bekommen, hat er Eifersucht bekommen und Unfrieden in seiner Familie. Krass, oder? Das ist richtig tragisch. Aber meint ihr, vielleicht auch für die, die verheiratet sind, wenn Rahel neben ihm liegen würde, dass Jakob sein ganzes Leben lang, in dem Moment sein ganzes Leben lang, immer übersprudeln würde vor Liebe und nie sagen würde, ah, und nie diese Enttäuschung erleben würde, sein ganzes Leben lang. Tim Keller, ein Pastor und Autor vieler Bücher, weiß nicht, ob ihr den kennt, er hat mal geschrieben in einem seiner Bücher, sehr humorvoll, dass seine Frau bereits 5 Ehemänner hatte, obwohl sie immer nur mit einem verheiratet war. Im Laufe der Zeit verändert man sich und dann wird auch irgendwann Rahel irgendwann zu Lea. Es kann schnell passieren, dass das Objekt der Liebe für einen subjektiv nicht mehr so liebenswert ist. Menschen verändern sich, Beziehungen verändern sich, Umstände verändern sich. Wenn man sein ganzes Glück in dieser einen Person sucht, zu diesem einen Beruf sucht, diesem einen Hobby sucht, in diesem einen Lebensmittel sucht, dann kann man nur enttäuscht werden. Auch Rahel hat ihm im Laufe seines Lebens nicht nur Freuden gebracht, er hatte auch Momente mit ihr, wo sie nicht so liebenswert war, dass es ihn immer wieder tiefst glücklich gemacht hat. Ich habe an Forrest Gump gedacht, wer es mit dem Film kennt, und habe da an diesen Satz gedacht, den die Mama von Forrest Gump ihm immer erzählt hat. Meine Mama hat immer gesagt, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt. Wenn es um Lebenspartner geht, Freunde, Beruf und irgendwas, die Vorstellung und die Sehnsucht danach ist, die Realität ist doch das eine Sache, die Realität dann ist doch oft eine andere Sache. Wir werden gleich sehen, wie Gott uns vorschlägt, wie wir damit umgehen können, wenn wir da von unseren Erwartungen enttäuscht werden. Aber vorher kommen wir einmal zu Lea. Bei ihr merken wir, dass das Objekt der Liebe Abweisung erwidert. Hier kommen wir zu der tragischeren Person in der Geschichte, Lea. Seitdem sie eine jüngere Schwester bekommen hat, wird sie immer verglichen und schneidet immer im Beliebtheits- und Schönheitsgrad schlecht ab. Rahel ist die wunderschöne Geliebte, Lea ist die Ungeliebte. Auch ihr Gegenüber handelt Laban skrupellos. Er ist alles andere als ein echt guter Vater hier. Er weiß, dass es schwierig ist, Lea zu verheiraten, und in der damaligen Zeit war es wichtig, oder auch in anderen Kulturen heutzutage, die Töchter zu verheiraten. Und er hat auch keine Lust, sie bis zum Ende seines Lebens versorgen zu müssen, um sie an der Backe zu haben. Und sicherlich wusste Lea von der Liebe Jakobs zu Rahel, aber Laban betrog Lea mit derselben Masche. Wir machen es eben hier nicht so, wir machen es hier anders. Wie schrecklich musste ja dieser Morgen auch für Lea gewesen sein, ihre Hochzeitsnacht. Der erste Morgen, und ihr Ehemann ist außer sich vor Wut und begegnet ihr nur mit Zurückweisung und heiratet einige Tage später seine große Liebe. Wir lesen auch später, dass sie in der Ehe Zurückweisung erlebt, dass sie da Distanz erlebt, dass sie keine Nähe zu ihrem Ehemann erlebt. Sie ist in der Ehe von Jakob und Rahel ungewünscht. Sie wünschen sich, dass sie in der Ehe Sie wünschen sich, dass es Lea in der Ehe nicht geben würde, in dieser Dreierkonstellation. Sie hängt ihr Herz ganz an Jakob und liebt ihn und macht ihr Glück von seiner Liebesbeziehung völlig abhängig. Und durch diese Abweisung von ihr ist sie wirklich in ihrer innerlichen, persönlichen Hölle. Und bei den Geburten der ersten vier Söhne, das haben wir heute noch nicht gelesen, erfahren wir, was in ihrem Herzen vorgeht. Es ist schmerzhaft, von ihrer Einsamkeit und ihrem Verlassensein zu lesen. Den ersten nennt sie Ruben. Das bedeutet, seht, ein Sohn. Sie hofft, dass sie durch diese Leistung endlich Liebe von ihrem Mann bekommt. Sie, ein Sohn. Aber nein, der dritte Sohn heißt Levi, was Zuwendung bedeutet, weil sie hofft, dass Jakob ihr endlich Zuweisung geben wird. Lea liebt, versucht durch Leistung Erwiderung zu bekommen, aber sie erlebt immer wieder Abweisung. Ich denke hier wieder an Forrest Gump. Er hat alles versucht, um ein guter Mann für Jenny zu sein. Als er ihren Heiratsantrag machte, bekam er die Antwort, fragte er, wieso liebst du mich nicht, Jenny? Ich bin ein kluger Mann, aber ich weiß, was Liebe ist. Er spürt, da kommt nichts zurück. Man muss nicht klug sein, um zu erkennen, dass man nicht die Liebe zurückbekommt, die man gibt und die man sich wünscht. Es ist super alltäglich. Wahrscheinlich erleben das Eltern jeden Tag, wenn die Kinder zu Teenagern werden. Wenn man seine ganze Energie auch in die Firma setzt und der Chef einen nicht befördert, sondern kündigt. Lehrer haben einen vollen Respekt. Sie geben und bekommen auch oft nicht so viel zurück, sondern sind immer die Buhmänner oder Buhfrauen. Man kann sich in Freunde investieren und diese Freundschaft bleibt einseitig. Wie geht man damit um? Und wo ist Gott in all dem? Wie denkt Gott darüber? So kommen wir zum dritten Punkt, Gottes Zuwendung in Liebe. Und hier wird es wirklich schön. Vers 31, ich glaube, ich habe eine andere Übersetzung als hier oben drin. Es tut mir leid. Als der Herr sah, dass Lea nicht geliebt wurde, schenkte er ihr Kinder, während Rahel kinderlos blieb. Niemand hat sich ihr zugewendet. Nicht ihr Vater, nicht ihre Schwester Rahel, nicht Jakob. Sie erlebte keine Hilfe, sondern nur Ablehnung. Von allen bekam sie die kalte Schulter. Aber Gott hat sie gesehen. Gott hat gesehen, dass Lea ungeliebt war. Und was tut er? Er nimmt sie nicht ganz raus aus dieser Situation. Er verändert nicht abrupt das Herz von Jakob, aber er kümmert sich um sie. Er schenkt ihr Kinder. Und wenn du in der Antike als Frau Kinder hattest, da bist du was. Im nächsten Kapitel hören wir von Rahel, dass sie nicht mehr leben will, weil sie keine Kinder bekommen hat. So tragisch ist das da auf eine Frau gewesen. Gott sieht und liebt die Ungeliebte, die Unbeliebte, die hässliche Lea. Bei der Geburt des zweiten Sohnes sagt sie, der Herr hat gehört, dass ich nicht geliebt war. Gott hat sie gesehen und Gott hat sie gehört. Sie hat scheinbar irgendeine Art von Beziehung mit Gott angefangen, hat irgendwie auf eine Art und Weise gebetet zu diesem Gott Abrahams, Isaaks und irgendwie vielleicht auch noch nicht ganz Jakobs. Sie hat zu ihm gebetet und dieser Gott beachtet sie. Die Verachtete wird von Gott beachtet und geachtet. Bei der Geburt ihres vierten Sohnes erlebt sie auch eine innere Wendung. Und dieser Vers ist wirklich eine Perle. Und hier wird nicht Jakob, sondern Lea zu Glaubenshelden. Vers 35. Schließlich wurde ihr vierter Sohn geboren. Und sie sagt, ich will den Herrn preisen, sagte sie und nannte ihn Juda. Danach bekam sie keine Kinder mehr. Bei der Geburt ihres vierten Sohnes sehen wir, dass in ihrem Herzen irgendetwas passiert. Sie nennt diesen vierten Sohn Juda. Juda oder auf Hebräisch Jehuda, was wörtlich bedeutet, Gott sei gepriesen. Denn sie sagt, nun will ich Gott preisen. Ein Lobpreis ist ein Ausdruck von Freude. Sie hat Glück in Gott gefunden. Die Sehnsucht nach Liebe und Anerkennung zu ihrem Mann wird hier nicht erwähnt. Sie ist scheinbar verpufft. Diese Aussage ist, wie ich finde, höchst auffällig. Sie wird nach wie vor gehasst und zurückgewiesen. Ihre Situation verändert sich nicht grundlegend. Wir lesen nichts von einer plötzlichen Zuwendung von Jakob oder von Rahel oder von Laban. Und doch erlebt sie eine innere Wendung im Herzen. Es klingt auch wie eine Befreiung aus ihrer Situation. Dass Gott sie hört, dass Gott sie sieht, beachtet und liebt, ist das, wovon sie ihr Glück und ihre Liebe abhängig macht. Sie hat ihr Herz zuerst an Gott gehängt. Das ist ihr das Wichtigste geworden. Und dadurch kommt sie auch aus ihrer inneren Hölle heraus zu einem Lobpreis. Sie scheint sich damit ausgesöhnt zu haben, dass sie ihr Glück nicht in ihren Umständen finden kann, nicht in der Liebe von Jakob ihr gegenüber. Und hier möchte ich Hermann Hesse nicht verneinen, sondern ein bisschen ergänzen. Lea kam heraus aus dem Unglück ins Glück hinein, nicht in erster Linie, weil sie lieben konnte, sondern weil sie wusste, dass sie geliebt ist von Gott. Lea kam raus aus ihrem Unglück und erlebte Glück, nicht in erster Linie, weil sie lieben konnte, sondern weil sie wusste, dass sie geliebt ist von Gott. Es ist der Gott, der in seine Welt gekommen ist, die er selbst unendlich liebte und von welcher er selbst immer wieder Abweisung erlebt hatte. Dieser Gott, der in seiner Liebe zu den Menschen, von den Menschen sogar so gehasst wurde, dass er getötet wurde, schenkt dieser Ungeliebten seine Aufmerksamkeit und weist sie nicht ab. Gegen Ende ihres Lebens und nachdem Rahel starb, hatte Jakob sogar wahrscheinlich mehr Platz im Herzen für sie. Und sie wurde auch in Ehren in die Familiengruft gelegt, was schon sehr besonders ist. Und spannenderweise liegt auf dieser Frau der große Segen der Weltgeschichte. Durch diesen vierten Sohn Juda wird einige Jahrhunderte später ein ganz besonderer Nachkomme geboren, Jesus von Nazareth. Und sie wusste nichts davon. Wir oft sehen oft nicht alles, was Gott tut, wenn er uns sieht und wenn er sich um uns kümmert. Aber er ist da, wenn wir ihn fragen. Was ist aber mit Jakob und seiner inneren Leere? Auch Jakob braucht ja diesen Perspektivwechsel vom Segen auf den Segner hin. Er macht die Liebe zu seinem Gott, anstatt sich dem Gott der Liebe zuzuwenden. Und wenn die Liebe und die Sehnsucht nach Liebe zu unserem Gott wird, das ist wirklich so, dann wird sie enttäuschen und verletzen. Das Objekt der Liebe wird immer enttäuschen, auch bei uns. Egal wie oft wir Beruf, ein Handy, Urlaubspartner, Freunde oder Partner wechseln. Wenn wir uns dem Gott der Liebe zuwenden, erleben wir ein tiefes, ein wirklich tiefes Geliebtsein. Das, wonach sich Jakob und Lea so sehr gesehnt haben. Die Sehnsucht nach Liebe wird vom Gott der Liebe befriedigt. Und Gott lädt uns ein, mit ihm in eine tiefe Liebesbeziehung einzugehen. Am Kreuz hat er uns gezeigt, dass er uns wirklich liebt und uns wirklich segnen möchte. Und er lädt uns ein, ihn mehr zu lieben als alles andere. Und wenn wir ihn mehr lieben können, dann sehen wir, wie bei Lea sich unser Herz auch verändert zu einem frohen Herzen. Unabhängig von dem, was das Leben uns im Leben begegnet. Und das ist, finde ich, eine große Herausforderung. Wie sieht das überhaupt praktisch aus? Darf man sein Herz und seine Liebe nur an Gott hängen und alle natürliche Formen der Liebe und der Sehnsucht irgendwie verneinen? Wir müssen das alles absagen, weil sie uns verletzen können. C.S. Lewis, ein Autor aus dem 20. Jahrhundert, auch wirklich ein Vorbild für mich, auch durch seine Schriften, schreibt: Wahrscheinlich ist es unmöglich, einen Menschen zu sehr zu lieben. Wir lieben ihn vielleicht zu sehr im Verhältnis zu unserer Liebe zu Gott, aber nicht die Größe unserer Liebe zu den Menschen ist falsch, sondern die Kleinheit unserer Liebe zu Gott. Wahrscheinlich ist es unmöglich, einen Menschen zu sehr zu lieben. Es geht um einen Perspektivwechsel, um einen Mindshift im Herzen auch. Es geht dabei nicht um die Frage nach Intensität der Gefühle, sondern immer auch wieder darum, wer ist der Wichtigste? Wonach halte ich Ausschau? Wo suche ich Anerkennung? Welchem Herrn diene ich? Wir kommen zum Schluss. Wir haben Jakob gesehen, der in seiner Suche nach Sinn und Liebe sein ganzes Herz an Rahel gehängt hat. Leider müssen wir Menschen auch immer wieder erkennen, dass die Dinge, denen wir den höchsten Wert zumessen, uns, wo wir Glück suchen und manchmal doch nicht so liebenswert erscheinen, wie wir gedacht haben. Oder dass wir diese Liebe, die wir so viel investieren, nicht zurückbekommen. Das kann sich schrecklich anfühlen. Im Beispiel von Lea sehen wir aber, dass dieses Korrektiv in ihrem Herzen von dem Sehnsucht nach Liebe und dieser Annahme von Gott, dass es wirklich das Herz verändern kann, dass man aus dieser innerlichen Hölle befreit werden kann zu einem herrlichen Lobpreis. Und Gott lädt uns ein, diese Liebesbeziehung mit ihm einzugehen und diese zu intensivieren, immer wieder auf ihn auszurichten, um uns zu befreien. Amen.